Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe des Radreise-Podcasts. Mein Name ist wieder Christian. Ja, und ich nehme euch heute wieder ein Stückchen mit in neue Gefilde. Denn in den letzten Wochen bin ich ja zusammen mit euch von Deutschland aus bis nach Indien mit dem Rad gefahren. Und leider ist das schon wieder zu Ende. Und jetzt habe ich mir überlegt, ja, wie soll es jetzt ein bisschen mit dem Podcast weitergehen? Was sind die neuen Pläne? Weil ich will euch immer noch geile Sachen zeigen. Ich will euch noch mitnehmen in die weite Welt und teilhaben lassen an geilen Radreiseerfahrungen. Und deshalb gibt's heute so eine kleine Übergangsepisode. Heute habe ich ein Interview für euch, in dem ich ein paar coole Leute am Start habe. Und danach, am Ende, werde ich euch dann erzählen, wie es mit dem Podcast weitergeht. Deshalb, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dabei. Ja, und heute habe ich für euch, ihr habt es wahrscheinlich schon in der Beschreibung des Podcasts gesehen, Dani und Melli von Vegabound. Ein paar von euch haben die wahrscheinlich schon kennengelernt beim Radreise-Stammtisch, wo wir gemeinsam ein paar interessante Themen durchgenommen haben. Und deshalb möchte ich sie heute begrüßen. Heute sind für euch dabei Dani und Melli von Vegabound. Ja, hallo.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung heute zum Interview bei dir. Es freut uns riesig, beim Podcast dabei zu sein.
Ja, freut uns mega, live aus der Türkei bei dir zugeschaltet zu sein.
Ja, das ist doch geil. Ich sitze hier gerade in Sizilien, ein bisschen südlich von Neapel, und ihr seid ja so weit noch gar nicht weg, aber in der Türkei. Aber da kommen wir später zu, denn ihr wollt mir heute so ein bisschen von eurer Reise erzählen, von eurer Reiseerfahrung, was ihr für eine Mentalität habt, wie ihr reist. Und ja, ich freue mich schon darauf, weil wir haben schon beim Radreise-Stammtisch gemerkt, dass das echt auf einer Wellenlänge schwimmt und dass wir eine ähnliche Mentalität beim Radreisen haben. Aber stellt euch doch erstmal vor, wer seid ihr überhaupt, wie alt seid ihr, wo kommt ihr her? Erzählt das mal unseren Zuschauern.
Ja, ich fange einfach mal an. Ich bin die Melli, ich bin 31 Jahre alt, bin aufgewachsen in Garmisch-Partenkirchen und bin dann fürs Studium und für die Arbeit danach nach Rosenheim gezogen. Und da habe ich dann auch den Dani kennengelernt.
Ich bin der Dani. Ich bin 29 Jahre alt und werde in 4 Tagen am 15. Juli 30 und hoffentlich kann ich den schon in Georgien feiern. Ich bin aus Bayern, in der Nähe von München aufgewachsen, bei Landsberg am Lech. Bin eigentlich aus Bamberg und aus dem Schwarzwald, also breit verteilt, Familie über ganz Deutschland. Hab dann die Melli kennengelernt in Rosenheim, wo ich auch studiert habe. Das war vor 7 Jahren, als wir uns kennengelernt haben. Und da war dann relativ schnell klar, dass wir zusammen unbedingt eine Weltreise machen wollen. Und wie es dann zum Fahrrad kam, das erzählen wir euch bestimmt auch noch.
Ja, genau.
Ah, sehr geil, weil Fahrradfahren ist doch natürlich das Beste, die beste Art zu reisen. Aber ja, gehen wir wahrscheinlich später nochmal darauf ein. Gucken wir uns erstmal eure Radreise an. Wann seid ihr denn losgefahren?
Wir sind Mitte September losgefahren, 2019, gestartet in Bamberg. Und da hat es uns erstmal Richtung Würzburg gezogen, Frankfurt, Köln nach oben, immer Richtung Niederlande. Danach hatten wir sehr viel Regen. Ich glaube, wir waren 1 oder 2 Wochen waren wir in der Niederlande. Und dann war es auch schon vorbei. Dann sind wir durch Belgien geradelt. Einen Tag waren wir in Luxemburg. Es ist ja auch sehr klein, ist man schnell durch. Und dann waren wir auch schon den kleinen Zipfel in Frankreich, wo es dann zum Schwarzwald rüberging.
Genau, da haben wir dann meinen Vater besucht. Ich habe ja schon erzählt, dass ich über ganz Deutschland so irgendwie meine Familie habe. Schwarzwald haben wir ihn dann besucht, bevor wir Richtung Marokko aufgebrochen sind.
Ja, der Hintergrund ist, dass ich Verwandte in Marokko habe. Also man hat es vielleicht nicht ganz so doll gesehen jetzt, dass ich marokkanische Wurzeln habe, aber meine Oma ist Marokkanerin. Die hat dann in Urbayern meinen Opa kennengelernt, ist dann nach Deutschland gezogen. Ja, und somit bin ich quasi ein Viertel Marokkaner. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass wir nach Marokko auch kommen.
Also von Marokko müsst ihr nachher dann ausführlich dann noch erzählen, wenn ihr dann so enge Beziehung zu Marokko habt, da bin ich schon mega gespannt drauf. Aber lasst doch erstmal direkt von vorne anfangen, weil ihr habt ja richtig geile Ausrüstung, ihr habt Fahrräder, ich habe das auf den Bildern gesehen. Das sieht so aus, als ob ihr ein ganzes Haus mitschleppt, nicht nur den Hausstand, auch noch das Haus auch da drauf habt. Ihr habt ja richtig viel Gepäck dabei. Ja, wie seid ihr ausgerüstet? Erzählt doch mal ein bisschen was dazu, was für Fahrräder ihr habt, was ihr ganz grob für Ausrüstung habt.
Also Kunst zu den Fahrrädern. Uns war relativ wichtig bei den Fahrrädern, dass sie einfach sind, dass wir sie auf der ganzen Welt überall simpel reparieren können. Ich bin da relativ begabt. Ich bin jetzt kein Mechaniker oder sowas, aber mit ein bisschen Feingefühl bekommt man eigentlich alles repariert an dem Fahrrad. Die Dinger haben einen Stahlrahmen. Das war relativ wichtig, weil man Aluminium nicht überall ganz simpel reparieren kann. Stahl kann jede Dorfschmiede schweißen. Außerdem haben wir vorne und hinten spezielle Gepäckträger, an die man natürlich Taschen dran machen kann. Wir haben einen hebbaren Lenker. Das bedeutet, man kann, ich weiß nicht, wie man das nennt, man kann ihn einfach herauf und runter stellen, wie man möchte, ohne dass man jetzt Werkzeug dafür braucht. Sehr komfortable Griffe, was man einfach am Reiserad immer braucht. Eine komplette Vier-Taschen-Ausstattung, zwei vorne, zwei hinten, eine auf dem Vorderradgepäckträger. Und da drin haben wir eigentlich alles, was man so braucht, um zwischen minus 20 Grad und plus 45 unterwegs zu sein. Das ist auch etwas, was uns relativ...
Ich muss mal kurz einhaken. Ich glaube, ihr habt aber nicht nur vier Taschen mit, oder? Ich habe bei euch mal so gezählt, so 7 oder 8 Taschen. Kann das sein?
Okay, wir können sie mal auflisten. Zwei normale hinten, zwei vorne, die jeder hat. Dann auf dem Vorderradgepäckträger ist eine ausklappbare Tasche. Das ist so ein, ich weiß nicht, das ist eigentlich für hinten, das ist so ein MTS-Teil von Topic. Und da kann man so zusätzliche Taschen ausklappen, was wir super klasse finden. Vorne drinnen lagere ich meine Ersatzteile, weil, wie ich schon gesagt habe, ich kann alles unterwegs reparieren, habe auch alles dabei, um das war auch schon notwendig, aber dazu später mehr. Dann hinten drauf unterscheidet sich es bei den Fahrrädern, das war jetzt bis jetzt alles gleich. Hinten hat die Melli zwei schwarze Gepäckrollen, das sind ganz normale, so Lewis-Gepäckrollen, das ist nichts Spezielles, die sind bei uns vom Motorradfahren. Wir haben nämlich vor der Radreise viele, viele Motorradtouren gemacht durch die ganze Welt. Und da drin befinden sich unsere Schlafsäcke. Die sehen immer so schwer aus, sind sie aber gar nicht. Das sind wirklich nur ganz leichte Daunenschlafsäcke. Mhm. Dann unterhalb der Schlafsäcke befindet sich bei der Melli ein Drahtkorb. Den haben wir dort befestigt, um Dinge, Lebensmittel oder Käse oder Sachen, die mal auslaufen können, dort hineinzutun, weil die in der Tasche einfach, niemand möchte geplatzte Eier in der Tasche haben oder irgendwie Milch, die ausläuft oder Käse, das stinkt entsetzlich. Deswegen ist der Korb ideal. Wenn da was kaputt geht, läuft es einfach nur am Fahrrad runter, das ist egal. Der Korb ist auch super leicht. Dann hat natürlich jeder von uns vorne am Lenker eine Lenkertasche. Und ich glaube, das war es eigentlich schon. Eine Rahmentasche habe ich noch und Getränkehalter.
Okay, also doch mehr als vier Taschen.
Ja, natürlich im Detail dann schon.
Das soll auch nicht böse gemeint sein. Ihr habt halt ein bisschen mehr Gepäck dabei, weil ihr, glaube ich, auch lange unterwegs sein sollt. Was habt ihr denn so geplant? Wo soll eure Reise denn hingehen? Oder wie lange soll die dann sein?
Ja, wir haben uns so 3 bis 5 Jahre eingeplant. Es soll nach Japan gehen. Und dabei nehmen wir jetzt nicht den direkten Weg, sondern machen eine Route quer durch die Welt. Also das, was uns gerade so in den Sinn kommt, wo wir Empfehlungen bekommen von Einheimischen oder von Reisenden, dass es uns da gefällt. Wenn wir Freunde besuchen wollen, die wir vielleicht im Studium schon kennengelernt haben. Deswegen kommen wir auch durch unterschiedliche Klimazonen, müssen eben auch warme Sachen dabei haben oder eben auch in der Lage sein können, mehrere Tage ohne soziale Kontakte, ohne Leute von außerhalb klarzukommen. Und deswegen haben wir natürlich auch viel Technik, um das alles festzuhalten, um Videos zu machen und unterwegs zu arbeiten. Das gehört halt alles dazu. Und deswegen sieht es so aus, als würden wir tatsächlich unseren ganzen Hausstand auf die Fahrräder geladen haben. Aber im Prinzip brauchen wir es alles.
Das kann ich ziemlich gut verstehen. Genau. Ich bin auch immer der Meinung, lieber ein bisschen mehr mitnehmen. Und ultraleicht ist zwar ganz nett, wenn man so Bikepacker ist am Wochenende oder wenn man eine 2-Wochen-Tour macht. Aber wenn man wirklich stabile Ausrüstung haben will, die lange hält, da muss man schon ein bisschen mehr in Qualität investieren und auch leider in Gewicht. Kennt ihr dieses Dreieck, das berühmte, dass man immer wählen soll zwischen Qualität, zwischen Preis und zwischen Gewicht? Und nur zwischen 2 Sachen kann man sich entscheiden. Alles 3 geht leider nicht.
Ja.
Und ja, wenn man dann so lange unterwegs ist wie ihr, dann muss man wahrscheinlich den Kompromiss mit Gewicht wahrscheinlich ein bisschen eingehen. Das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, ich meine, es hilft ja auch keinem, wenn man das Leichtgewicht dabei hat und das geht dann nach einem Jahr kaputt. Und das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann, ist, dass dieser Fall eintritt in der Gegend, wo man nicht einfach Ersatz herbekommt. Wir haben es jetzt hier in der Türkei, du hast selbst gesagt, die Türkei ist noch nicht so weit weg, aber uns sind hier Dinge kaputt gegangen und den Ersatz herzubekommen hat mehrere Monate gedauert. Und das ist dann überhaupt nicht mehr lustig, wenn man sich dann plötzlich mit dem Zoll rumärgern muss. Und im Endeffekt man dann wirklich auf so Dinge wie ein Zelt oder sowas, ein wasserdichtes Zelt, verlassen muss und das dann allerdings nicht kann, weil der Ersatz nicht da ist.
Ja, der andere Grund ist, wir sind ziemlich low budget unterwegs. Das heißt, dass wir wirklich fast jede Nacht im Zelt schlafen oder eben Einladungen bekommen von Einheimischen, auch Couchsurfing oder Warm Showers nutzen, weil wir eben diese Ausgaben für Übernachtungen, haben wir festgestellt, die sind immer unglaublich hoch. Und um diesen Kostenpunkt einzusparen, haben wir gesagt, hey, wir machen das total gerne, Wildcamping. Deswegen schlafen wir überwiegend im Zelt. Und wir haben jetzt keine Kreditkarte oder kein großes Vermögen auf der Seite. Wir sind jetzt keine Kinder von reichen Eltern, dass wir uns einfach mal längere Zeit in ein Hotel einbuchen können oder dass wir uns einfach Regenausrüstung holen oder Winterausrüstung, wenn wir sie brauchen, sondern wir nehmen es im Vorfeld schon einfach mit.
Genau, das war auch ein wichtiger Punkt, weil ich komme, also ich bin sehr ökologisch, ich komme aus der Energie- und Gebäudetechnik und da ist mir Nachhaltigkeit sehr wichtig, auch was erneuerbare Energien angeht. Da war ich davor ein Verfechter davon und bin es immer noch. Und dasselbe gilt jetzt auch für Nachhaltigkeit, was Produkte angeht. Klar kann ich irgendwo in den Decathlon gehen und, ach, ich brauche jetzt einen Winterschlafsack, kaufe mir den, so lange, bis ich ihn nicht mehr brauche. Das wollen wir aber nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen von Anfang an die Dinge mit, die ich über die gesamte Reise brauche. So muss ich es auslegen, weil ich kann ja nicht einfach mal irgendwo was kaufen, das dann nicht mehr brauchen und wegschmeißen oder heimschicken. Das würden dann wäre auch nicht nachhaltig, die ganze Zeit Pakete durch die Gegend zu schicken und Dinge neu zu kaufen. Also haben wir gesagt, wir kaufen etwas, was wir brauchen und legen die ganze Reise so darauf aus, dass wir die Fähigkeit haben, es A, zu transportieren und B, dass es uns nicht vollkommen erschlägt dabei. Und ja, damit sind wir dann bei dem Equipment gelandet, was wir jetzt haben, was es uns eben ermöglicht, zwischen minus 20 Grad und mehr als 45 durch die ganze Welt zu fahren.
Ja, da habt ihr im Grunde genommen absolut recht und ich muss da leider gestehen, ich würde auch ein bisschen ökologischer unterwegs sein. Allerdings bin ich ja relativ spontan auf meine zweite Reise gestartet, als ich dann ja ein Sperrmüllrad geschenkt bekommen habe und da musste ich dann ganz schnell innerhalb von einem Tag von Wandern auf Radreisen umschwenken. Deshalb habe ich das auch gemerkt, dass ich teilweise minderwertige Ausrüstung habe. Das Gute daran ist, ich kann jetzt genau sagen, was man wirklich hochwertig braucht. Und wo es dann auch die günstigen Sachen, wo die ausreichen. Aber ihr habt absolut recht, also gerade wenn man mit dem Rad unterwegs ist und man kann schon ökologisch reisen, man muss nicht mit Flugzeugen fliegen, dann macht das schon Sinn, sich da langfristig ökologischer auszurichten und auf qualitative Ausrüstung aufzubauen. Aber kommen wir mal ein bisschen zur Reise zurück an sich. Ihr seid 2019 losgefahren, habt ihr ja erzählt, in Deutschland aus. Und wo ging es dann als erstes hin?
Ja, das erste Ziel war gleich mal Würzburg, aber das haben wir natürlich nicht erreicht, weil wir total untrainiert sind wir losgefahren. Wir haben vorher uns auch nicht die Zeit genommen und haben ein paar Proberunden gedreht. Nee, wir sind gleich knallhart mit gepackten Fahrrädern losgestartet. Und dann sind wir am ersten Tag, ganze 20 Kilometer, glaube ich, waren es, sind wir gekommen.
Ja, ich kann mich noch genau erinnern. Den Moment des Losfahrens zum ersten Mal das komplette Rad aufgepackt und die Melli dann, muss man dazu sagen, ist, wer die Videos nicht kennt, nur 1,60 Meter groß. Man hat sich dann da drauf gesetzt, hat mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, oh, damit soll ich jetzt fahren? Und so sind wir dann losgezogen.
Also ich bin da gerade fasziniert, weil normalerweise macht man ja immer so eine Wochenendtour vorher, um dann festzustellen, oh, die Taschen müssen anders. Aber ja, also Respekt. Und jetzt mit den 20 Kilometern ganz am Anfang, ich glaube, das ist absolut normal. Jeder, der erstmal mit vollgepackten Fahrrädern losfährt auf die große Tour, stellt erstmal fest, wie anstrengend das wirklich ist und wie groß die Hügel, die man von zu Hause normalerweise kennt, auf einmal sind. Aber macht euch da keinen Kopf, das ging mir auch so. Und vor allem, dass einem am Anfang erstmal ordentlich der Hintern wehtut, weil man einfach die Belastung gar nicht gewohnt ist. Oder war das bei euch kein Problem?
Doch, bei mir eigentlich schon. Ich hatte eine ganze Weile lang Probleme mit meinem Popo. Also da haben wir ein bisschen ausprobiert, bis wir die richtige Position gefunden haben für den Sattel. Weil wir dann eben auch festgestellt haben, dass Millimeterarbeit, also wenn du wirklich Lenker oder Sattel millimeterweise verstellst, dann hat es einen riesengroßen Effekt auf die Fahrweise und wie du dich dabei fühlst.
Ja, das stimmt allerdings. Ich habe da ein ganz gutes Beispiel. Wir fahren mit Klickern und ich habe ein großes Problem mit meinem linken Knie gehabt und ich wusste einfach nicht, wo es herkommt. Bis ich dann festgestellt habe, dass meine Klicker nicht auf derselben Höhe waren, unten am Schuh. Der war 1-2 Millimeter der linke versetzt und ja, ich habe ihn dann richtig eingestellt und oh Wunder, es war kein Problem mehr. Ich habe mir zu Anfang niemals vorstellen können, dass so eine kleine Veränderung doch so eine große Auswirkung auf das Bewegungsbild hat und naja, über die ganzen Stunden, die man dann so fährt, halt dann auch auf den Gelenkapparat.
Aber Klickschuhe sind super empfindlich, dass die richtig eingestellt sind. Auch wenn die gleichmäßig ist, wenn man das nur so einen halben Millimeter verschiebt, dann merkt man das sofort. Und da gibt es echt Leute, die machen da so eine kleine Wissenschaft raus. Deshalb kann ich das echt gut nachvollziehen. Habt ihr eigentlich Brugsättel oder was habt ihr für Sättel?
Nein, haben wir nicht. Wir haben von Ergon, von Terry. Ja, die gehören zusammen, aber von Terry sind es so Gelsättel. Eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen.
Gut, da habt ihr euch schon mal die ersten 1000 Kilometer große Schmerzen erspart, weil die ersten 1000 Kilometer mit dem Brugsattel, die sind echt Ja, die sind Qual, die sind Folter. Das ist ja, kein Spaß.
Die muss man einfahren.
Ja, das dauert, und weil die halt sehr hart sind, bis das erstmal an die Knochen oder das Gesäß sich anpasst, ist das, oh, das ist der Horror. Aber danach ist es halt wie Sofa, wie so ein großes Ledersofa, da merkt man das gar nicht mehr. Ja, aber wir schweifen mal zur Ausrüstung ab, aber lass uns erstmal die Reise angucken. Also Würzburg, habt ihr gesagt, und wohin ging es danach?
Genau. Ja, von Würzburg ging es dann Richtung Frankfurt am Main, Mainz, Koblenz, dann nach Bonn, nach Köln, über Düsseldorf, Richtung Holland, bis wir dann irgendwann die Niederlande erreicht haben.
Jetzt muss ich noch mal kurz einhaken.
Dann über Amsterdam.
Ja. Wie war das für euch direkt am Anfang mit Wildcampen? Hattet ihr großartig Wildcamp-Erfahrungen von vornherein oder war das dann auch von jetzt auf gleich ins kalte Wasser gesprungen?
Also das ist zweigeteilt, bei der Melli anders als bei mir. Ich habe schon Wildcamp-Erfahrung. Ich habe irgendwie das nie anders gemacht als wild gecampt, weil das der Freiheitsgedanke und so hat mir immer sehr gut gefallen. Und deswegen ja, war ich schon immer ein Verfechter vom Wildcampen. Natürlich immer alles sauber hinterlassen, eigentlich sauberer als zuvor. Das ist ganz wichtig. Leute, wenn ihr Wildcampen geht, nehmt einfach den Müll von anderen Leuten mit. Das ist jetzt ein gutes Beispiel. Wenn es jemand sieht, wie ihr Müll aufsammelt, dann machen die Leute das auch, weil sie anfangen, drüber nachzudenken. Aber das nur so an der Seite. Und ja, deswegen war das für mich jetzt kein Neuland. Ich weiß nicht, Melli, wie war es bei dir?
Ja, ich meine, wir haben ja vor der Fahrradweltreise ja schon Motorradtouren gemacht und Rucksackreisen. Da haben wir dann auch schon Wildcamping gemacht. Aber tatsächlich habe ich das erst mit dem Dani angefangen. Und ich muss ehrlich gestehen, am Anfang der Fahrradreise war es mir total unangenehm, in Deutschland wild zu campen. Ich habe mich immer irgendwie beobachtet gefühlt und habe gedacht, da kommt jetzt irgendwie ein Polizist um die Ecke gesprungen und sagt, oh nein, nein, du darfst das nicht.
Haha, erwischt.
Aber tatsächlich war es so, wir waren zum Beispiel in Augsburg direkt neben der Burg. Das war richtig nah. Da war, glaube ich, auch ein Fest an dem Tag. Und Sanitäter sind gekommen, die haben jemanden gesucht, der verletzt war, haben zu uns ins Zelt reingeschaut, hey, habt ihr den Notruf abgesetzt? Und wir dachten, oh, die sagen uns jetzt, hey, ihr dürft da nicht campen. Aber die waren total nett zu uns und haben gesagt, nee, waren wir nicht. Ah ja, okay, dann viel Spaß noch. Also selbst die Leute, die uns entdeckt haben, die waren total nett und interessiert an unserer Reise. Und keiner hat gesagt, nee, ihr dürft das nicht. Und dann, je mehr wir auch wild gecampt haben, desto mehr habe ich mich dann auch entspannt. Und natürlich auch, wo wir raus waren aus Deutschland, das war dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Da ist es dann wirklich Normalität geworden für mich auch, das Wildcampen.
Ja, mit dem Wildcampen, das kann ich echt gut nachvollziehen. Auf meinen allerersten Touren, da hatte ich auch so ein bisschen Bammel und ich bin ja meistens solo unterwegs. Und da war ich öfter mal auf Campingplätzen und dann habe ich festgestellt, oh, ich zahle im günstigsten Fall in Deutschland zwischen 10 und 15 Euro für einen Campingplatz und habe dafür eine Dusche und eine Toilette. Und das war's dann. Und dann zahle ich 15 Euro. Und mittlerweile finde ich einen Campingplatz deutlich stressiger als Wildcampen. Also für mich ist Wildcampen mittlerweile die entspannteste Art, irgendwo unterzukommen. Ich muss ihnen nichts vorbuchen. Ich muss keinen Warm Showers mit Leuten schreiben oder ähnliche Sachen. Also Wildcampen ist einfach die beste Möglichkeit überhaupt. Und wie ihr das auch schon gesagt habt, man muss da einfach ganz entspannt da dran gehen. Und dann ist das überhaupt kein Problem, auch in Deutschland. Und je länger man das macht, umso besser kriegt man auch den Blick dafür, dass man, ja, dass man einen guten Platz findet, dass man weiß, wo man schauen kann. Aber ich glaube, da können wir später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Kommen wir wieder zu der Reise zurück. Also, ihr wart in Augsburg. Wo wart ihr danach?
Ja, danach waren wir dann in Köln. Ja, haben wir auch eine lustige Wildcamp-Erfahrung. Weil, ja, wie man sich vorstellt, Köln ist ja eine große Stadt und wo zeltet man in einer großen Stadt? Ja, wir sind da an einem Wochenende entlang gefahren und es hat ein bisschen genieselt, es war Nachmittag, gegen 4 Uhr oder sowas und wir haben uns überlegt, ja, jetzt gucken wir uns noch ein bisschen die Stadt an und dann suchen wir uns einen Campingplatz. Fahren da so am Rheinufer entlang, bis wir dann an einem Park vorbeikommen und dann hören wir Musik. Hört sich ganz gut angehört, sind dann da hingefahren und geschaut und dann war da eine große Menschentraube und die Musik wurde immer lauter und ein kleines Zelt. Sie haben herausgestellt, dass dort eine Demonstration war für mehr weibliche DJs in der deutschen DJ-Szene. Und das endete war dann einfach ein kleiner Rave, den die in dem Park veranstaltet haben. Alles legal, alles angemeldet. Aber es gab Freibier. Und anscheinend gab es für uns nochmal extra viel Freibier, weil wir mit dem Fahrrad gekommen sind. Ich glaube, es gab eigentlich nur so ein, zwei Flaschen pro Person, aber das hat wohl für uns nicht gegolten, weil als wir dann da ankamen und die dann schon gemerkt haben, so, oh, was machen die denn da? Und die fahren nach Japan und so, standen dann da plötzlich ein paar Kästen. Und irgendwie hatte da eine Gruppe Jugendlicher auch ein großes Dreisitzer-Sofa hingeschleppt. Und entsprechend gemütlich wurde es dann da plötzlich. Und dann hat eines zum anderen geführt. Wir haben uns dann unterhalten und so und viele Freunde gefunden. Und plötzlich wird es dunkel und ein Bier fließt nach dem anderen. Und es wird immer lustiger. Und ja, irgendwie wird der Kasten einfach nicht leer oder es ist neuer. Jedenfalls habe ich dann zu Melli gesagt, so gegen, ja, als es halt dann dunkel wird, du, wir brauchen mal langsam einen Campingplatz, wir wissen ja gar nicht, wo wir hin sollen. Die Melli gemeint, so, sie will noch nicht gehen. Ich sage, ja, komm, wir bleiben mal noch ein bisschen. Wir sind geblieben und geblieben, bis es dann irgendwann 3 Uhr morgens war. Und wir gesagt, ja, komm, wir müssen jetzt aber echt los. Und ja, wie wir schon vorhin diskutiert haben, sind unsere Räder ganz schön beladen.
Okay.
Und es ist gar nicht so leicht, wenn man ja, ein bisschen was getrunken hat, dann mit einem Reiserad durch die Gegend zu fahren. Eine völlig neue Erfahrung, die uns ganz schön, ja, hart getroffen hat, muss ich sagen.
Oder, Melli? Und die wir nicht mehr wiederholen wollen.
Nein, definitiv nicht.
Nicht in dieser Form. Also wir haben uns dann auf den Weg gemacht. Wir haben beschlossen, wir campen unter einer Brücke, weil da ist es ja immer schön trocken. Und der Dani ist immer ein bisschen schneller unterwegs. Gerade am Anfang unserer Reise hatten wir noch nicht so raus, wie das Tempo ist, wie man das an den anderen anpasst.
Ja, und gerade betrunken, ne?
Ja, und auf einmal war der Dani weg. Und dann habe ich mir gedacht, ja, super. Es war dunkel, dann haben wir telefoniert. Irgendwie bin ich dann in ein Maisfeld geraten. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Mein Rad war von oben bis unten voller Dreck. Ich habe auch ein paar Sachen verloren, so einen Suppenschöpflöffel, aber dem trauern wir jetzt nicht hinterher.
Hattet einen Suppenschöpflöffel dabei?
Ja, das gehört zu den wenigen Dingen.
Also so einen großen aus Edelstahl?
Nee, der war aus Plastik.
Den haben wir geschenkt bekommen, okay. Und der musste dann ja, natürlich mit. Wir sind sehr froh, dass er nicht mehr dabei ist. Ich hoffe, die Person hört es nicht, die uns den geschenkt hat.
Naja. Entschuldigung, da musste ich mal kurz nachfragen. Ja. Aber ihr habt euch dann total verfahren und ihr seid dann in dem Maisfeld oder Meli, du bist im Maisfeld.
Nee, ich war alleine.
Ja, genau. Ich hab zu Meli gesagt, komm, es ist ganz einfach. Wir fahren einfach unter eine Brücke. Die kann man von hier aus sehen, die kann man unmöglich verfehlen, die ist riesengroß. Lass uns einfach da hinfahren. Ja, und dann war sie weg. Und wie sich dann rausgestellt hat, ist die Melli in die falsche Richtung gefahren, zu der anderen Brücke.
Okay.
Und was gibt's doch nicht? Ich habe sie angerufen, dann am 5., 6. Mal ist sie hingegangen. Ja, ich bin in einem Maisfeld. Sag ich, wo gibt's denn am Rheinufer ein Maisfeld?
Melli,
wie hast du da wie hast du das geschafft? Und ja, im Endeffekt hat es dann 4, 5 Uhr in der Früh fast dann schon Dämmerung, als Melli dann unter der Brücke dann eingetroffen ist. Wir sind beide ein paar Mal umgefallen mit unseren Rädern. Also die einzigen Löcher, die unsere Taschen jemals bekommen haben, sind von dem Tag. Sonst nie wieder
ein
Problem gehabt.
Also Quintessenz.
Wie lange wart ihr da unterwegs? Wie viele Tage, Wochen, Monate?
Bis nach Köln oder?
Ja.
Ja, ich glaube.
Bis ihr die Taschen kaputt gemacht
Wochen,
habt.
3 Wochen, 4 Wochen. Es waren keine großen, es waren mehr so Schrammen, keine echten Löcher.
Ja,
das
okay.
Ist halt schon ärgerlich, ja, so als totaler Frischling beim Radreisen dann gleich so einen Scheiß zu machen.
Ja, es war sehr lustig, feucht und fröhlich, aber so beladen und betrunken machen wir das auch nicht mehr.
Also genau.
Ja,
und um aufs Wildzelten zurückzukommen.
Das gehört aber dazu.
Das Zelt war noch nie so schlecht aufgebaut. Also es war die einzige Katastrophe unter dieser Brücke. Wir haben mehr oder weniger auf dem Zelt geschlafen und sind dann auch, eigentlich haben wir gar nicht wirklich geschlafen, weil irgendwann kamen dann Leute mit Hunden und ja, es ist ja immer noch Deutschland und es ist eine Großstadt und naja, Wildzelten ist ja jetzt nicht unbedingt erlaubt und ich möchte auch keine Strafe zahlen, dann haben wir ganz schnell wieder zusammengepackt. Festgestellt, dass die Brücke direkt, also keine Ahnung, 10 Meter neben dem Campingplatz war und wir quasi neben dem Zaun von dem Campingplatz draußen geschlafen haben. Da haben wir noch schon unser Wasser vollgefüllt auf dem Campingplatz und sind wieder losgefahren.
Ja, das ist sehr cool, geile Geschichte. Aber das gehört ab und zu auch mal dazu, dass man bei alle 5 Grad sein lässt. Und wenn sich sowas anbietet, dann sollte man sowas auch mitnehmen. Ich glaube auch nicht, dass ihr die Typen seid, die wirklich zu jeder Stadt fährt und dann richtig auf die Kacke haut und da richtig Party macht. Aber ich kenne das genauso, dass wenn sich sowas anbietet, wenn man ein paar coole Leute trifft, dann bleibt man da mal da, trinkt ein Bierchen. Und das gehört einfach mal dazu. Das muss ja nicht jedes Wochenende sein oder jeden Tag. Das ist halt ganz normal.
Ja.
Aber ja, wie hat euch Deutschland allgemein so gefallen? Radwege, wie sah das damit aus? Oder seid ihr querfeld eingefahren? Wie macht ihr das normalerweise?
Also bis in die Niederlande hatten wir vom Tourenplanung noch nicht so die große Ahnung. Wir sind halt einfach mal so lang gefahren. Und ja, in Deutschland ist ja relativ gut ausgeschildert, dachten wir zumindest. In Holland wurde das dann plötzlich aus gut unglaublich sehr gut. Und da haben wir dann zum ersten Mal gemerkt, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, Radreisen so richtig zu planen. Und auch richtig tolle Netzwerke, die es so gibt, so Eurovelo und so weiter, um jetzt Nummer 1 zu nennen. Das sind ganz tolle Radreisenetzwerke, denen man wirklich top ausgeschildert folgen kann und wo man dann auch wirklich nicht die ganze Zeit Autos vor der Nase hat und Abgase riechen muss, sondern durch Natur fährt, durch gut ausgebaute Radwege und auch für alle Altersgruppen geeignet. Also mit dem E-Bike als alte Omi kann man da genauso lang fahren wie mit Kindern und ist wirklich eine ganz tolle Sache. Denen sind wir dann auch weit gefolgt und viel gelernt in Holland von unseren netten Nachbarn darüber, was es auch für Webseiten gibt, wo man richtig tolle Routen sich planen lassen kann oder schon fertig herunterladen als GPX-Track. Wir haben da mal ein paar Sachen zusammengefasst. Wir packen es euch da in die Shownotes. Also der Chris macht das dann. Da könnt ihr mal nachschauen, wie man denn so als Laie anfängt, so wo kriege ich gute Radreisenetzrouten her und wie kann ich denn selber mal mein Wochenende versüßen, ohne dass ich in der Landstraße entlang fahren muss.
Ah, das hört sich sehr gut an. Das werde ich auf jeden Fall da reinpacken. Ist ja immer wichtig, so ein paar Tipps zu kriegen. Also meine persönliche Erfahrung mit dem Eurovelo Radnetzen sind nie so gut, weil ich habe denen dann teilweise mit den GPX-Tracks gefolgt. Das geht einigermaßen. Die sind natürlich, je weiter man aus Deutschland wegfährt, umso schlechter ausgeschildert. Also hier gerade in Italien sind die gar nicht mehr ausgeschildert. Und ja, es geht so einigermaßen, ist meine persönliche Erfahrung. Auch im Balkan, als ich da unterwegs war, da gibt's ja auch ein paar spannende Radwege. Aber ich habe die andauernd immer wieder verloren und dann habe ich mir einfach meine eigenen Routen gewählt. Aber ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen, was ihr dann auch an Webseiten da habt. Da kann ich nämlich definitiv auch noch mal was dazu lernen. Allgemein, Holland ist natürlich mega flach. Wie sah es mit dem Gegenwind aus in Holland?
Eine Katastrophe.
Naja, also entweder fährt man Berge hoch oder man hat Flachland und Gegenwind. Also irgendeinen Spaß muss man ja haben beim
wir
Fahrrad.
Wir entscheiden uns für die Berge. Ja, aber wegen deiner Frage, also 60 km/h hatten wir. Boah, das war was. Also fahren war da nicht mehr möglich. Solange der Wind nur von vorne geht, kommt, kann man fahren. Aber wenn der dann so böig wird und mal von der Seite, dann haut das Fahrrad einfach um. Also da muss man dann also einfach knallhart stehen bleiben und so lange warten, bis es wieder halbwegs geht. Weil dadurch, dass das Reiserad zu viel Windangriffsfläche bietet, man hat zwar einen höheren Anpressdruck, weil es schwer ist, aber auf der anderen Seite wirkt man ja wie ein Segel. Und das kann einen dann schon ganz schön zur Seite schubsen. Und wenn dann auch noch eine Straße daneben ist, dann wird es nicht mehr lustig.
Ja, wenn da noch so LKWs neben einem fahren, ist das wahrscheinlich kein Spaß. Also Gegenwind oder Wind allgemein ist echt unangenehm. Aber ich höre schon raus, ihr bevorzugt auch lieber die Berge. Ja. Dass ihr lieber da seid, wo es gebirgig ist. Ja, absolut. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, ich schimpfe zwar immer ein bisschen und moser, aber wenn ich dann oben bin, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil die Aussicht allein ist schon bombastisch und man kann ja dann wieder runterfahren.
Ja, man bekommt halt wieder was zurück. Wenn man den Berg hochfährt, genau. Ist das anstrengend. Dann quäle ich mich den Berg hoch, aber nachher stehe ich oben und habe ich erstmal die geile Aussicht und es ist deutlich spannender, in gebirgigen Gegenden daher zu fahren und die Landschaft zu genießen. Und vor allem habe ich dann auch eine geile Abfahrt. Wenn ich Gegenwind habe, da fahre ich 100 Kilometer oder 50 Kilometer in die eine Richtung, habe Gegenwind, dann drehe ich rum, weil ich zurückfahre, dann dreht der Wind auch wieder. Und dann habe ich schon wieder Gegenwind.
Ja.
Also das ist eigentlich das Gefühl, dass ich fast immer habe.
Das geht's ja auch so, ja, das ist schön.
Egal aus welcher Richtung, es ist immer Gegenwind.
Oh ja. Deshalb, es leben die Berge.
Wenn man Pause macht, hört er auf.
Ja, es ist tatsächlich so. Also ich glaube, der Wind hat was gegen Radfahrer. Bin ich ganz fest davon überzeugt.
Ja. Ja, da hast du recht. Der Gegenwind hat uns dann noch ein bisschen verfolgt. Wir sind dann über Amsterdam Richtung Den Haag. Rotterdam haben wir ausgelassen, es war uns zu groß. Mhm. Und dann über diese Halbinseln hier bis Vlissingen. Das war auch ganz toll. Und von dort aus dann mit der Fähre übergesetzt nach Belgien und da wurde es dann wieder interessant mit der Landschaft. Ich meine, Holland war auch interessant, aber halt irgendwann ein bisschen fad, weil es halt recht flach ist. Wir kommen aus Bayern, da kennen wir das mit dem Flachland nicht so, deswegen war es für uns immer mal interessanter. Aber Belgien hat uns dann schon wieder mehr getaugt, weil dort wurde es dann wieder Richtung, gerade im Süden von Belgien, richtig schön hügelig und belgische Architektur hat uns auch sehr gefallen. Richtig, richtig schön, gerade Brücke, Gent und also ganz toll.
Okay.
Ganz viel Spaß gemacht.
Ja, man hatte da so ein bisschen Mittelalter-Flair irgendwie. Man ist da durch die Gassen gewandert, Kopfsteinpflaster und gerade Brücke hat ja so ein unglaubliches, das Feeling ist einfach, weiß ich nicht, ist unbeschreiblich. Man muss es selber mal erlebt haben. Auch mit diesen Grachtensystemen, also diese Flusskanäle, wo dann die kleinen Boote langtuckern, das ist schon schön. Und es ist halt irgendwie ein bisschen uriges Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben kann, aber Belgien ist nochmal ganz anders als die Niederlande.
Okay. Ich hätte das immer, ich war noch nie großartig in Belgien. Ich kann mich nur daran erinnern, das war das erste Mal, dass ich aus Versehen auf die Autobahn gefahren bin. Das war in Belgien. Das ist so das Einzige, was ich damit verbinde. Was da auch nicht cool ist. Aber naja, passiert manchmal aus Versehen. Ja, dort in Belgien. Ich höre immer, dass das Bier schrecklich sein soll in Belgien, dass da sowas gibt wie Schokoladenbier oder Kirschbier. Könnt ihr da was zu sagen?
Oh, da hast du durchaus recht. Ja, wir sind natürlich auch durch die touristischen Städte gefahren und dann gibt es natürlich da die so kioskartige kleine Läden und die haben Wände voller Bier. Und wir haben uns das mal da angeguckt und die Labels sehen alle wirklich total lustig aus, aber schmecken tut es eigentlich nicht. Wir bleiben dann doch lieber beim Bayerischen Hellen und oder beim Rauchbier aus Bamberg. Bamberg! aber das, ja, was die Belgier da so machen, so Pale Ale und so weiter, was manch einer sagt, was ja der Wahnsinn sein soll, das hat uns jetzt nicht so zugesagt. Und ja, was gab es noch? So Karamellbier und irgendwas mit Kirschen haben wir. Also wir haben es nicht getrunken, wir haben es nur angeguckt von außen, es war uns dann doch zu viel.
Also ich weiß noch, dass das Duvel war eigentlich gar nicht schlecht. Das war voll im Rahmen, das Duvel war in Ordnung. War okay. Aber der Rest ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist halt immer Geschmackssache Bier. Ich zum Beispiel bin jemand, der kann Pils nicht ausstehen. Ich mag keinen Pils.
Ah, das ist interessant.
Helles super gern, aber Pils, das ist nicht so mein Ding.
Okay, ich trinke meistens Pils. Oje, oje, ich glaube, du musst jetzt hier ausschalten. Nein. Ich finde auch das bayerische Bier, das helle Bier, das finde ich auch mega lecker. Geschmeckt mir auf jeden Fall deutlich besser als die ganz herben Sachen, die aus dem Norden kommen. Weil je weiter nördlich man in Deutschland kommt, umso herber wird ja auch das Bier. Und so ein Flensburger ist so gar nicht so meins. Manchmal ist mir das bayerische Bier, das helle, so ein bisschen zu süß fast. Aber naja, trotzdem hat das immer noch eine sehr gute Qualität. Und ich bin auch eher so ein bisschen konservativ. Ist zwar in vielen Sachen gut zu experimentieren, aber nicht so bei Bier, wie die Belgier das machen. Naja, aber dafür sollen die Pommes sehr gut sein, habe ich gehört. Diese zweifach frittierten Pommes.
Ja, und die Waffeln.
Belgische Waffeln, ja.
Also da haben wir reinlegen. Dann schon mit den Ohren gewackelt. Melli hat eine probiert und das ist eine Hauptmahlzeit. Also ohne Witz.
Ja.
So eine belgische Waffel, gell?
Sehr gut, ja.
Okay, aber dann lass uns mal weitergehen, weil sagen wir ganz ehrlich, Belgien ist zwar ganz witzig, aber da kann man auch, wenn man aus Deutschland kommt, mal kurz mit dem Tagesausflug hinfahren. Wo ging es nach Belgien hin?
Genau.
Wir sind dann ganz kurz nach Luxemburg gefahren, also Luxemburg-Stadt. Und Luxemburg ist wirklich so klein, da kann man gar nicht viel darüber erzählen. Wir waren, glaube ich, auch nur einen Tag da. Mhm. Sind dann weitergefahren, ein kleines Eck von Frankreich haben wir mitgenommen.
Ja, total cool war unsere Nacht, Halloween-Nacht in Straßburg, die war auch, sagen wir mal so, wieder so eine lustige Überraschung. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer jetzt hier mit Couchsurfing, Warm Showers, Trust Roots oder Cycle Planet, das sind so Plattformen, vertraut sind.
Die meisten Leute hier sind auch sehr viele Radreisende und ich glaube, da kennen sich die Leute aus. Das ist jetzt nicht hier der Podcast, wo die Leute da stehen und sagen, wow, krass, da fährt einer mit dem Fahrrad um den Bodensee, das ist ja total verrückt, sondern die Leute sind vom Fach hier, da können wir halt gleichberechtigt oder in Augenhöhe über vernünftige Radreisethemen sprechen. Da können wir ruhig ein bisschen rumnörden, das ist kein Problem hier.
Super, dann können wir Tacheles reden. Also wir hatten Warm Showers Host dort und super lustig. Also wir waren erstmal komplett zerstört an dem Tag. Wir sind 85 Kilometer gefahren an einem Kanal entlang und ziemlich müde dann. Also der einzige Grund, warum wir so viel gemacht haben, war, weil wir halt wussten, okay, wir haben da jemanden, wir können endlich mal wieder nach 2,5 Wochen oder sowas duschen und unsere Wäsche waschen. Also haben wir gesagt, gut, mach mal, wunderbar. Wir wussten aber nicht, dass die Jungs dort eine Party machen wollten oder auf eine Party gehen am Abend und wollten, dass wir mitgehen. Und ja, wie sich dann rausgestellt hat, war das eine WG.
Ja, das war halt eine sehr junge, hippe WG. Ich glaube, das waren auch alles Kunststudenten. Die waren auf so einer Kunstschule oder sowas. Und ich weiß nicht, Transvestiten oder sowas in die Art. Also schon sehr aufgeschlossen. Wir haben auch überhaupt kein Problem mit so Leuten. Ist eigentlich echt interessant, mal mit solchen Leuten zu reden und mal wirklich den Alltag so ein bisschen reinzuschnuppern. Und dann kamen halt dann auch ein paar Jungs mit richtig hohen Hacken, also mit so Absetzen, weiß nicht, 20 Zentimeter. Die haben sich dann auch einen Lidstrich aufs Auge gezaubert. Holla, da habe ich aber ganz schön geschaut. Also sowas könnte ich nicht.
Okay.
Und ich habe die Schuhe mal ausprobiert. Ich habe mich da mal 2 Meter lang gequält. Das ging einfach nicht. Das tat so weh. Und die Jungs konnten das aber. Und die sind da richtig aufgebrezelt. haben sie sich schick gemacht und sind dann auf die Party gefahren. Und wir haben gesagt, ja, heute leider nicht, das schaffen wir nicht. Wir sind zu müde und dann hätten wir nochmal 20 Kilometer fahren müssen in der Nacht. Und das ist gar nicht so unser Ding, Nachtfahrten. Seit unserem Köln-Abenteuer erst recht nicht.
Ja, genau, haben wir ja vorhin erzählt. Und dann in der Nacht 20 Kilometer hin und 20 zurück haben wir dann doch dankend abgelehnt. Aber dafür hatten wir richtig coole Konversationen. Ein Haufen Spaß. Die wollten mich auch schminken.
Okay.
Hatte ich jetzt aber keine Lust dazu. Die waren echt super cool, muss ich sagen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und das ist auch so Sachen, die erlebt man nur so. Wie gesagt, wir sind aus Bayern, da begegnet man eigentlich solchen WGs eher gar nicht. Mhm. Habe ich zumindest noch nie. Und auf so einem unkomplizierten Weg sich dann eigentlich auszutauschen, macht einen riesen Mehrwert für die Reise. Und das ist total cool eigentlich.
Also ich glaube, gerade von Couchsurfing hat fast jeder doch irgend so eine Story, dass er irgendwo hinkommt. Und da war das auf einmal irgendwelche Nudisten oder ähnliches. Ich habe auch irgendwie manchmal
das... Das war sogar Wormshowers. Wormshowers?
Okay.
Ja, das war Wormshowers, kein Couchsurfing.
Das ist interessant.
Glaubt man kaum.
Also ich fand immer so auf Wormshowers die Leute so ein bisschen... Ja. Entweder waren das Hippies oder es waren ganz normale Leute. Und auf Couchsurfing waren die doch ein bisschen ausgeflippter oder es waren irgendwelche Leute... Hallo, ich bin Horst Egon. Meine Hobbys sind Biologie, Bücher und Nudismus. Solche Profile findet man da andauernd. Hatte ich letztens auch auf,
ja, das ist lustig.
Hatte ich auf Trustroots. Das hattet ihr mir auch den Tipp zugegeben. Habe ich jetzt auch mal geschaut hier in Italien. Und da waren auch direkt, es gab sehr wenig Einträge, aber es waren wieder sehr schräge. Auch in der Türkei hatte ich das, war ich auch öfter bei irgendwelchen Leuten, die halt so ein bisschen alternativer drauf waren. Ist schon geil, was man da für komische Leute trifft, also ist schon ganz witzig. Da kommt man richtig aus so einer Bubble raus und trifft halt andere Leute, ja.
Ja, das stimmt. Wenn wir dann irgendwann mal mit unserer Reise in Kroatien ankommen, da haben wir auch einen richtig coolen Wormshowers-Host gehabt, der war 85 und ist ein Nudist und ja, aber da kommen wir
ja, ich sag's doch, ich weiß nicht, was das ist mit, und ja, es ist eigenartig. aber naja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich habe gerade schon wieder ein bisschen den Faden verloren.
Glaube in Frankreich an Halloween.
In Frankreich an Halloween. Also, da hättet ihr die Gelegenheit für eine exzessive Party gehabt, aber ihr wart einfach zu müde dazu. Naja.
Nein. Ja, wir können ja nicht jede Party mitmachen.
Ja. Ja, also nochmal als kleiner Hinweis, zwischen der ersten Party, die wir vorhin genannt haben, und dieser zweiten hier waren ja jetzt halt 2 Monate oder sowas. Also nicht, dass es rüberkommt, dass wir von einer Sauftour zur nächsten gehen.
Und damals war auch noch gar kein Corona.
Genau, das war alles vor Corona,
was wir erzählt haben. Ja, ich hoffe mal, dass das demnächst alles wieder ein bisschen entspannter ist und dass ich auch ein bisschen mehr Warm-Showers und Couchsurfing machen kann. Also ich persönlich bin ja eher so ein Typ, ich bin gerne alleine unterwegs. Und da können wir später auch nochmal ein bisschen drüber unterhalten, wie der Unterschied ist, wenn man als Paar oder wenn man mit anderen Leuten reist und wenn man alleine unterwegs ist, das können wir ja nochmal vergleichen. Aber so nach einer Zeit vermisse ich das doch schon so ein bisschen, so diese skurrilen Erfahrungen und die Begegnung, die man so unterwegs hat. Naja, ach, das ist schon cool. Da seid ihr nach Frankreich gefahren und... Wie war es so in Frankreich?
Ja, das war eigentlich nur ein kurzes Intermezzo. Also wir sind danach gleich weiter in den Schwarzwald zu Danis Verwandten.
Ja, genau. Die wohnen in der Nähe von Offenburg. Die wollte ich besuchen. Und von dort aus wollten wir dann eigentlich weiterfahren über Frankreich, runter Spanien und dann nach Marokko. Mhm. Aber ja...
Ja, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe Verwandte in Marokko und es hatte auch einen bestimmten Grund, warum ich unbedingt da nochmal hin wollte. Und ja, die Routenplanung legen wir eigentlich immer so aus, dass wir dann in einem Land sind, wenn es gut ist, zum Fahrradfahren. Das heißt, nicht jetzt unbedingt Monsunzeit oder Winterzeit, sondern so, dass es halt recht angenehm ist zu radeln. Und wären wir jetzt durch Frankreich und Spanien gefahren, dann wären wir wirklich im Hochsommer in der Hitzezeit angekommen in Marokko. Und so haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir erst Marokko und dann kommen wir eh nochmal durch Spanien und Frankreich. Und dann nehmen wir das eh nochmal mit.
Genau, wir sind jetzt mittlerweile schon 2,5 Monate durch Regen und Herbst. Zur Erinnerung, wir haben mittlerweile November oder sowas, als wir dort waren, gefahren. Und dann ja im Dezember, Januar, Februar, etc. durch Frankreich, Spanien darunter wäre nicht zielführend gewesen. Also haben wir gesagt, dann drehen wir den einfach um und besuchen jetzt erst Mellis Familie, fahren dann 3 Monate lang durch Marokko, um dann mit dem Fahrrad wieder zurückzufahren, weil dann wird es auch einfach von den Temperaturen her passen.
Ja gut, dann seid ihr jetzt in Marokko angekommen. Erste Frage, wie sieht das mit dem Visum aus in Marokko? Braucht man da ein spezielles Visum?
Also als deutscher Staatsbürger kannst du bei der Einreise quasi 90 Tage ohne Visum reisen und danach nur mit spezieller Erlaubnis. Ich glaube, man muss dann auch nachweisen, wie viel Geld man hat und einen Job. Also das geht nur bei speziellen Bedingungen, kannst du das dann verlängern. Aber 90 Tage, das ist generell quasi frei für Deutsche. Okay, und so
war
es eben
auch bei uns. War das dann Visum at Arrival?
Visum at Arrival. Okay.
Ja, also ist das schon mal ganz einfach. Genau. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, wie war das denn in Marokko? Erzählt mal so ein bisschen.
Ja, wir sind nachmittags da angekommen in Fes. Das ist eine der großen Königsstädte. Haben dann mitten am Flughafen unsere Räder zusammengebaut, haben dann noch ein paar Zuschauer gehabt. Hat auch ein paar Stunden gedauert, bis wir alles wieder zusammengeschraubt haben und sind dann im Dunkeln losgefahren Richtung Innenstadt, weil wir da auch eine Einladung von unserem Couchsurfing-Host hatten. Und irgendwann, wir haben natürlich uns angekündigt, er wusste, dass wir kommen, aber er hat nicht mehr abgenommen. Also wir konnten keinen Kontakt mehr herstellen zu ihm. Und wussten jetzt gar nicht, was Sache ist, ob er jetzt da ist oder nicht. Und dann haben wir irgendwann angefangen, weil wir haben nur den Namen und das Bild.
Ja, also es war mittlerweile, muss man dazu sagen, 23 Uhr. Und um die Uhrzeit sollte, er war ja jung, eigentlich schon zu Hause sein. Das war sehr komisch. Und mit dem.
War das denn in der?
Ja, es war mitten in der Stadt. Ich meine, es ist eine Riesenstadt und wir kannten uns da nicht aus. Das ist zum ersten Mal in Afrika und keinen Plan von nichts gehabt. So. Und halt nur sein Bild und seine Handynummer. Und halt einen ungefähren Standort, wo er denn ungefähr sein könnte. Also nicht mal ein Standort, es war eigentlich nur eine Adresse. Und in Marokko ist es mit Adressen sehr schwierig. Mhm. Die gibt es nicht so wirklich. Man kennt halt, wo die Leute wohnen. Wenn man ein Paket zustellt, dann weiß der Bote, wo er hin muss. Weil so eine richtige Adresse gibt es nicht. Steht auch außen nichts dran. Jedenfalls sind wir dann halt ungefähr dahin und durch Fragen und so weiter, aber wir haben natürlich das Haus niemals gefunden. Und dann mit dem Bild, wie Melli schon gesagt hat, sind wir dann einfach in ein Café gegangen, haben Leute gefragt, ob sie die Person kennen. Ja, der Fünfte hat dann gesagt, ja, kein Problem, den kennt er, folgt mir mal. Und ja, es ist dunkel in einer fremden Stadt, sollen wir mit dem Fahrrad, jemanden mit dem Roller hinterherfahren in eine dunkle Gasse. Und ja, haben wir natürlich erst mal überlegt, ob wir das machen sollen.
Okay.
Und er so, ja, komm, ich kenne den, einfach mir hinterher. Mit vorsichtigem Abstand mal so hinterhergefahren und geguckt und dann ist er zu einem anderen Café und dann standen da plötzlich 5 weitere Marokkaner und alle haben auf das Handy geguckt. Oh ja, den kenne ich, klar, den. Also hier von meinem Bruder, der, was weiß ich, der Vetter. Und dann haben sie gesagt, ja, sie wissen auch, wo der wohnt. Dann waren wir erstmal schon mal leicht, ach wunderbar, Problem ist gelöst, wir wissen endlich wohin und wir können da klingeln und alles ist super. Dann fahren wir ihm hinterher und dann sind wir an dem Haus und es macht keiner auf. Und nur so eine Sprechanlage, irgendwas auf Arabisch und es passiert halt nichts. Und dann sagt der uns da hingebracht hat, ja, der ist noch in der Arbeit, der kommt dann schon, wartet einfach hier. Wir so, okay, gut, haben wir uns da hingesetzt, bisschen was gegessen, gewartet. Dann war mittlerweile 12 oder so, oder wahrscheinlich schon 12:30. War jetzt einfach super spät und er kam nicht. Und dann hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass der arme Junge im Knast sitzt. Und wir so, wie, was, du bist im Gefängnis? Und ja, wir haben überhaupt nicht gewusst, was denn jetzt auf einmal los ist. Was ist Verbrecher oder wie oder was? Und nein, er ist kein Verbrecher, aber man muss es dazu sagen, Marokko, das ist so eine Sache, weil wenn man in Marokko Ausländer rumführt oder bei sich hat oder sowas, dann muss man das entweder bei der Polizei anmelden oder wenn man quasi dabei erwischt wird, könnte man als ein illegaler Guide, also ein illegaler Touristenführer durchgehen. Und da gab es anscheinend große Probleme damit, dass sich Leute als Touristenführer ausgeben, die dann irgendwo hin in so einen Teppichladen oder sowas und dann dazu bringen, jede Menge Geld auszugeben oder sie abzocken oder Geld wechseln und Falschgeld. Und einfach diese ganzen Sachen, die hat die marokkanische Regierung ziemlich satt gehabt. Und dann einfach Ausweise irgendwann eingeführt für die richtigen Guides und eine richtige Ausbildung und so, die auch bezahlen müssen. Und entsprechend sind die natürlich da dahinter, dass es dann keine falschen Guides gibt. Und alle, die Touristen rumführen und keinen so einen Umhängerless haben, die sind dann in Anführungsstrichen falsche Guides. Und der Arme, der Junge, der saß dann wohl mit einem Italiener in einem Café und hat ihm ein bisschen die Stadt gezeigt. Und dann kam die Polizei vorbei. Das hat er uns dann alles am Schluss erzählt. Und die Polizei hat dann gesagt, ja, du bist jetzt hier aber ein illegaler Guide und was denn das jetzt hier soll? Und am Schluss haben sie ihn dann mitgenommen, sie haben ihm sein Handy weggenommen und ihn für 24 Stunden ins Gefängnis gesteckt, weil diese Sache erstmal geklärt werden muss. Der Italiener hätte das allerdings ganz leicht eigentlich canceln können, indem er sagt, nein, das ist mein Freund, wir kennen uns schon, hier, ich bin zu dem zu Besuch und alles und dann wäre das alles schon okay gewesen, aber das hat er halt nicht. Vielleicht hat er auch einfach Angst gehabt vor der Polizei. Ich will ihm jetzt keine bösen Absichten unterstellen. Er wollte das ja sicherlich auch nicht, aber ja, mit ein bisschen Feingefühl und mehr Verständnis hätte er das ihm ersparen können. End vom Lied war dann, wir sitzen in der Nacht vor dem Haus, der arme Junge ist im Knast. Die Mama war ganz schön sauer, weil der halt auch ihr nichts sagen konnte, weil die Polizisten ihm sofort sein Handy abgenommen haben. Und alle haben sich Sorgen gemacht und wir wussten nicht, wo schlafen wir denn jetzt eigentlich?
Ja, wir haben dann auch ein bisschen rumgefragt, da waren dann natürlich auch Leute, die waren ganz erstaunt, was macht ihr hier mit Fahrrad und so weiter. Und es sind auch viele Nachtwächter immer unterwegs, die um ein Haus rumstehen und quasi alles bewachen. Dann haben wir gefragt, können wir denn heute Nacht davor schlafen? Wir haben einen Biwaksack, alles ganz okay, wir haben eigentlich alles dabei. Also ja, kein Problem, hier habt ihr noch Wasser. Alles kein Problem, er ist die ganze Nacht wach und er schaut auch ein bisschen auf uns.
Das war also so am Straßenrand, da war so eine Mini-Grünanlage und da wollten wir uns eigentlich hinlegen. Aber dann haben sie gesagt, nein, also die nicht, also kommt doch mal mit hier hin und da vor dem Shop, da sitze ich und da könnt ihr auf jeden Fall. Dann haben sie uns noch einen Teppich rausgebracht zum Drauflegen und wirklich ganz lieb. Und dann haben sie auch gesagt, ja, wollt ihr Tee und wollt ihr irgendwas essen? Und so, nein, ist alles gut, wir wollen nur schlafen.
Dann waren wir gerade am Zähneputzen und erleichtert, okay, hier können wir schlafen. Dann kommt die Polizei ums Eck und natürlich zielstrebig auf uns zu. Was macht ihr denn da? Ihr könnt doch da nicht schlafen.
Ja, wir haben schon alles aufgebaut gehabt.
Okay. Super.
Ja, und dann mussten wir der...
Ich sehe da gerade große Parallelen zu meiner Erfahrung in Pakistan. Dass die Polizei da jetzt nur gut meint und einen beschützen will und man immer wieder verscheucht wird und woanders übernachten soll.
Genau.
Oje.
Ja, wir konnten dann auch nicht umhin, wir mussten den folgen. Genau, sie haben uns halt dann aufgefordert, dem Polizeiwagen hinterher zu fahren. Wir mussten den folgen, sind dann in die Innenstadt richtig nochmal gefahren zur alten Medina.
Ja, also Blaulichteskorte, um ungefähr 3:30 Uhr morgens mit dem Fahrrad hinterher, Kilometer für Kilometer
das
den Berg hoch.
Das hört sich gar nicht gut an.
Also wir sind dieser Polizeieskorte hinterher und die haben dann zielstrebig vor einem Hostel gehalten. Da mussten wir dann auch unterkommen. Wir mussten dann das Geld bezahlen, das der Hostelmann wollte. Also wir konnten dann auch nicht mehr runterhandeln. Wir wollten eigentlich gar nicht Geld für ein Hostel ausgeben, aber das war wirklich, ich glaube sogar das einzige Mal, dass wir
das
in einem Hostel gezahlt haben. Ja, und dann mussten wir dann schlafen und sind dann in der Früh aber auch ganz schnell verduftet. Also wir sind dann nochmal durch die Medina gelaufen. Das sind ja richtig schöne verwinkelte Labyrinthgassen und dann entdeckt man auch richtig viel. Da waren wir zum Beispiel auch beim Gerberviertel, aber danach haben wir uns dann relativ schnell aus dem Staub gemacht. Nicht, dass die Polizei nochmal vorbeikommt und ja, haben uns dann eine neue Bleibe gesucht für die Nacht.
Okay, und was gab, hattet ihr nochmal Kontakt mit dem, der dann im Gefängnis gelandet ist?
Ja, genau, weil die ganze Story, die ich ja jetzt schon erzählt habe, die haben wir zu dem Zeitpunkt ja alles nicht gewusst. Wir haben keine Ahnung gehabt, wir saßen einfach da die ganze Zeit und am nächsten Tag hatte er dann sein Handy wieder. Hat sich vielmals bei uns entschuldigt und gesagt, ja, dass die Polizei, also er hat es denen erzählt mit Couchsurfing und so weiter, und die haben ihn dann gezwungen, sein Profil zu löschen, dass sowas nicht mehr gemacht wird und so weiter. Also die dringen da richtig in die Privatsphäre der Leute ein. Die haben auch keine Hemmungen, einfach das Handy zu nehmen und danach zu gucken, was er für Chatverläufe hat und alles. Und das hat er uns dann alles erzählt, wie er da schlecht behandelt wurde und dass er sowas jetzt auch nicht mehr macht. Das tut ihm total leid, aber Couchsurfing hat sich für ihn erledigt. Und ja, genau. Es tut ihm super unglaublich leid und ja, wir sollen eine schöne Reise haben.
Ja, das ist echt.
Das war so der letzte Stand.
Ja, richtig grausige Aktion. Er wollte den Leuten quasi helfen und was Gutes tun. Und da musste er so durch viel Scheiße gehen, um es böse zu sagen. Er muss den ganzen Stress mit der Polizei haben. Boah, das tut einem ja echt leid.
Das hat sich dann durch ganz Marokko so weitergezogen. Wir haben ja öfter auch mal eine Einladung bekommen oder sowas. Und normalerweise läuft es dann so ab, dass die Leute sagen, also wir fragen so, kann ich mein Zelt hier irgendwie auf die Wiese stellen? Das ist deine Wiese, du bist der Bauer. Die so, nein, du kommst rein, du kannst bei uns schlafen. Dann nimmt man das an, weil es ist ja nett von denen, wir können vielleicht im Innenhof zelten und so weiter und dann darf man aber drin schlafen. Dann müssen die aber bei der Polizei anrufen, dann rufen die am Präsidium an, sagen, hey, hier sind zwei, die schlafen halt bei uns. Die Polizei ist in heller Aufregung, oh mein Gott, schickt uns Fotos von ihnen, dass wir noch am Leben sind und uns nichts fehlt. Dann werden WhatsApp-Fotos hin und her geschickt, Fotos von unseren Passports gemacht. Die Passportfotos werden dann per WhatsApp an die Polizei geschickt, dort registriert, okay, die sind eine Nacht bei der und der Familie. Am nächsten Morgen werden wieder Fotos geschickt und eine Uhrzeit, wann wir losfahren. Und das muss dann auch bei der Polizei angerufen werden, gesagt, okay, jetzt ist es 9 Uhr, 8 Uhr, sie sind losgefahren und ab jetzt ist die Polizei wieder zuständig. Und ja, wir haben am Anfang überhaupt nicht verstanden, was denn dieser ganze Aufriss eigentlich soll. Das sind doch alles unglaublich nette Menschen. Und ja, rausgefunden haben wir es dann, weil nämlich 2018 im Atlasgebirge zwei Mädels umgebracht wurden. Die haben sie aus dem Zelt gezerrt und auf der Straße enthauptet. Und ja, weil das dem, ja, what, haben wir uns auch gedacht. Und das halt gefilmt und ins Internet gestellt. Und weil die marokkanische Regierung sehr abhängig ist vom Tourismus, weil es nicht kaum was gibt, was vergleichbar viel Geld reinbringt, machen sie halt diesen Aufriss, um Individualreisende mit Begleitschutz, wir hatten auch Begleitschutz, bewaffneten Begleitschutz, lange Zeit durch Marokko, ja, zu, auf diese Art und Weise halt zu beschützen, dass so etwas nie mehr wieder passiert. Das Blöde dabei ist leider, dass sie die gesamte Bevölkerung unter Generalverdacht stellt und die Menschen sich alle für dieses Attentat entschuldigen. Das meiste, was sie zuallererst sagen, ist, dass sie sich einfach entschuldigen dafür, dass fremde Leute, die keine Marokkaner sind, in ihr Land kommen, sowas bei ihr, in ihrem Land machen und es dann nach außen hin so aussieht, als wären alle Marokkaner Verbrecher. Und man sieht es in den Augen der Leute, dass es ihnen unglaublich leid tut und dass es ganz eine schlimme Sache ist, dass sie jetzt auf der Reisewarnungsliste stehen und ja, die Touristen halt wegbleiben wegen so einer ganz schrecklichen Sache.
Aber man muss auch dazu sagen, es war nicht in ganz Marokko so. Also es war in speziellen Gebieten rund ums Atlasgebirge zum Beispiel rum. Wenn man jetzt an die Atlantikküste gegangen ist, so Casablanca oder weiter runter, Essaouira, war das schon gar nicht mehr so. Da ist man dann auch nicht mehr so kontrolliert worden nach dem Pass oder gefragt worden, wo wollt ihr hin? Das war eher so in den Atlasgebirgsregionen, muss ich sagen. Und was wir auch sagen würden, wir haben uns eigentlich zu keinem Zeitpunkt unwohl oder unsicher gefühlt in dem Land. Und es war eigentlich unglaublich schön, mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen. Und die sind unglaublich gastfreundlich und herzlich. Aber ich glaube, das artet ganz schön aus, wenn wir davon jetzt noch mehr erzählen. Da kommt vielleicht noch mal später was dazu, weiß ich ja nicht.
Ja, wir haben da nämlich noch ganz schön viel im Petto.
Ja, wir sind noch nicht wirklich weit gekommen. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne noch viel mehr von Marokko hören, weil ich glaube, es ist ein muslimisches Land.
Genau.
Und ja, das spricht natürlich auch wieder für die Gastfreundschaft, die man halt in vielen muslimischen Ländern, die einem widerfährt oder die einem entgegengebracht wird. Ansonsten, wie sehr Wüste ist das denn? Also wenn man Afrika hört, ich weiß, ich kenne relativ wenig von Marokko, ich war selber noch gar nicht da. Wie würdet ihr Marokko so von der Landschaft beschreiben und von der Architektur?
Unglaublich facettenreich. Also der Norden, da ist das Rifgebirge, dort wird unter anderem auch Cannabis angebaut, deswegen sind da auch verstärkt Polizeikontrollen. Der ist unglaublich grün, richtig schön, viel Feuchtigkeit. Da wachsen wirklich viele Pflanzen, richtig schöne Nationalparks. Wenn man weiter runterkommt in den Süden, und in den Osten, da ist Wüste, also wirklich richtig mit Sanddünen, endlose Steppen, richtig heiß, mit Palmen, es gibt überall Datteln, es laufen Dromedare wild über die Straße, ganz, ganz tolle Landschaften. Es ist viel mit Sand- und Lehmbau, die Leute heizen mit Dung, weil es dort keine Bäume mehr gibt, also wird quasi jeglicher Tierdung immer eingesammelt. Man sieht Jurten, so jurtenartige Gebäude von Nomaden. Wenn man dann weiter in den Süden runterkommt, ist dann so richtig Sahara, die dann auch wirklich richtig groß ist. Dort gibt es dann auch eher, da ändert sich auch das Menschenbild, da sind dann auch schon Schwarzafrikaner vertreten, was es oben eher nicht so gibt. Wir haben einen Atlas überquert, also es gibt den hohen Atlas und den
mittleren Atlas,
ja, genau.
Anti-Atlas.
Und den Anti-Atlas. Also in der Mitte zieht sich eine ganz tolle, vom Rifgebirge bis runter eine ganz tolle Gebirgskette durch. Es ist Schnee, wir haben ganz, ganz tolle Aussichten dort oben gehabt und ja, die Erde ist auch unglaublich bunt. Man hat dort viele verschiedene Mineralien im Boden, das hat mir mal jemand unter ein YouTube-Video geschrieben und es erklärt. Ich kann es leider nicht genau wiedergeben, welche Mineralien, aber in allen Rot, Orange, Grün, Braun, Schwarztönen, wie so ein Regenbogen, zieht sich das gesamte Gebirge, wo wir durchgefahren sind, auch Salzadern. Und es ist total bunt, richtig toll. Bis man dann auf der anderen Seite wieder runterkommt, in Marrakesch, eine riesengroße Großstadt, unglaublich facettenreich wieder, mit Märkten, Passaren, vollgestopft mit allerlei Menschen, wirklich ganz, ganz toll. Ein Schmelzpott, wirklich abgefahren. Es gibt ja ganz viele Kulturen auch dort. Es gibt die Berber und ich weiß nicht mehr genau, aber ganz viele verschiedene
Also um es auf den Punkt zu bringen, Marokko, wenn du ans Meer willst, du hast den Atlantik. Wenn du Berge willst, du hast den Atlas, das Riftgebirge, mittleren Atlas, Anti-Atlas. Du hast aber dann auch auf der anderen Seite die Wüste und dann aber zwischendrin dann auch wie so Mondlandschaften. Also du findest wirklich für jede... Irgendjemand hat auch zu uns gesagt, wenn du einen Kinoklassiker drehen möchtest, fahr nach Marokko, weil da hast du wirklich jedes Setup. Da hast du jeden Hintergrund, du hast für jede richtige Szene genau den richtigen, das richtige Feeling, die richtige Atmosphäre dafür. Also wirklich ein Land, das sehr vielfältig ist und wirklich sehr schön.
Apropos Film, wir haben ihn zwar nie gesehen, also ich nicht, aber wer Star Wars kennt, der wurde in Marokko gedreht. Also so diese ganzen außerirdischen Planetenszenen, die sind aus Marokko. Richtig abgefahren.
Welcher Star Wars?
Ich habe keine Ahnung.
Also der erste auf Tatooine oder?
Da kenne ich mich nicht aus. Wikipedia-Fragen, aber es sind ganz große Schilder am Straßenrand gewesen.
Aber ich glaube auch so Filme wie Gladiator oder Game of Thrones, da sind immer mal wieder Szenen, die von Marokko sind.
Haben die uns dort erzählt, da sind so Filmstudios und da werden so Touristenexpeditionen dahin gemacht, wo man dann geführt wird und so. Haben wir uns nur von außen so angeguckt, zufällig sind wir da halt vorbeigefahren, aber daher wissen wir das. Das ist also der Hotspot ist für allerlei verrückte Filmsets.
Okay. Wie ist das denn in Marokko so allgemein mit dem Radfahren? Lässt sich da gut Radfahren? Gibt es da gute Wege? Wie sind die Straßen so ausgebaut?
Ja, also der Verkehr, ich würde es jetzt nicht so krass beschreiben wie in Indien, aber es geht schon ganz schön ab. Also vor allem in Großstädten wie zum Beispiel Marrakesch, Casablanca und so weiter. Da ist viel Gewusel, da ist viel Verkehr, da muss man schon ganz schön aufpassen, weil da wird jetzt nicht nach Vorfahrt oder sowas geachtet. Da gehst du als Fahrradfahrer ganz klar unter. Und wenn du dann auf dem Land unterwegs bist, also man darf auch nirgendwo erwarten, dass schön Fahrradstrecken extra angelegt sind. Man fährt halt schon immer auf der Straße, aber man gewöhnt sich auch daran. Ich würde jetzt sagen, so für Anfänger, die wirklich super safe fahren wollen, die sind vielleicht jetzt nicht aufgehoben gut in Marokko, aber dafür ist es unglaublich vielfältig und Abenteuer.
Ja, das stimmt. Also Verkehrsregeln sind eher eine Empfehlung als eine Regel dort. Und der Asphalt, muss ich sagen, hat uns sehr überrascht, dass im Norden und Osten eigentlich super Asphalt war. Und ich vermute, das hat damit zu tun, dass dort das Militär vertreten ist. Und ja, wo das Militär fährt, gibt es gute Straßen, weil die wollen ja nicht durch Scheiße fahren. Und ja, da entsprechend waren dann wirklich Top-Asphalt, ja, ganz toll. Und während wir allerdings auf der anderen, auf der Meeresseite waren, wo dann quasi ja das, in Anführungsstrichen, normale Volk wohnt, dort gibt es dann eher die schlechteren Straßen, weil dort nicht so viel mit Militär ist. Da ist halt das Militär wegen Algerien und weil da halt Spannungen herrschen, sehr vertreten Richtung Grenze. Und entsprechend ist da halt im Nichts einfach eine super Straße gebaut, auf der quasi keiner fährt. Und ja, das haben wir mit dem Fahrrad natürlich voll ausgenutzt.
Ja, das hört sich richtig gut an. Ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen auf die Uhr und wir haben schon fast eine Stunde voll. Ich denke mal, wir machen jetzt hier einfach mal einen groben Cut und wir machen da vielleicht noch eine Folge oder vielleicht noch zwei Folgen, die wir hinten dran hängen, weil ich glaube, es gibt noch richtig viel zu erzählen, was ihr noch erzählen könnt, auch von anderen Ländern. Aber gebt mal ganz grob vielleicht schon mal einen Hinweis, was war eure weitere Route? Welche Länder seid ihr danach gefahren?
Ja, nach Marokko sind wir dann leider wieder zurück nach Deutschland, weil dann die Corona-Krise voll im Anmarsch war. Dann haben wir dann 2 Monate Pause gemacht, sind dann aber pünktlich zur Grenzöffnung nach Österreich, weitergefahren nach Italien, Slowenien, genau, Kroatien, immer an der Adria entlang. Und dann schließlich auch in Montenegro gewesen, Nordmazedonien, Albanien, durch Bulgarien, was ziemlich lange gedauert hat, aber auch wunderschön war, bis wir dann schließlich in der Türkei gelandet sind, wo wir auch jetzt aktuell noch sind.
Ja, das hört sich richtig gut an. Durch den Balkan bin ich ja auch gefahren und das Spannende ist, ich bin eher auf der östlichen Seite runtergefahren, Rumänien, Bulgarien, und ihr seid dann eher auf der westlichen Seite gefahren, durch Kroatien und Montenegro durch. Da können wir uns auf jeden Fall nochmal drüber unterhalten und über die Türkei, und dann können wir vielleicht nochmal ein bisschen an die weiteren Aussichten schauen, wenn ihr weiter wollt nach Georgien. Da können wir uns auch nochmal gut austauschen. Deshalb würde ich sagen, ja, wenn ihr Bock habt, kommt ihr einfach nächstes Mal nochmal wieder. Und ja, da können wir uns auch nochmal drüber unterhalten, wie ihr das mit Corona genau geregelt habt, wie ihr zurückgekommen seid und wie euch das getroffen habt. Da können wir uns auch nochmal drüber austauschen. Also falls ihr überhaupt Lust habt, nochmal wieder zu kommen.
Also ja, es hat jetzt schon richtig Spaß gemacht und ich glaube, das müssen wir einfach weiter fortführen. Da gibt es doch so viel, was wir erzählen wollen und wo wir auch mit dir uns austauschen wollen. Also auf jeden Fall.
Ja, es würde uns total freuen. Ja. Ich bin auch schon voll gespannt.
Ja, ich freue mich schon.
Auf unsere Diskussion zur Georgienroute. Das steht bei uns ja quasi direkt vor der Haustür. Auf deinen Input ein bisschen gespannt. Auch wollen wir euch noch ein bisschen was erzählen von Marokko. Wir haben da unter anderem nämlich geheiratet in einem kleinen Dorf. Wir sind in den Sandsturm gekommen. Ja, wir wurden sehr oft militärisch kontrolliert. Alles Mögliche war da. Also ihr dürft gespannt sein. Und wir sind richtig gern nochmal dabei.
Ja, sehr cool. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier wart und dass ihr eure Erfahrungen mit mir teilt und auch mit allen anderen Leuten, die gerade zuhören. Ich glaube, da gibt es noch richtig viele spannende Geschichten, die auf uns warten. Und das macht echt Laune, mit euch hier zusammen zu sitzen, obwohl ihr jetzt relativ weit weg seid. Und ja, danke, dass ihr da wart soweit. Bleibt aber dran, denn ich mache einen kurzen Schlenker jetzt gerade und erzähle mal kurz den Zuhörern, was ich demnächst mit dem Podcast noch weiter vorhabe, wie der Podcast weitergehen wird. Und zwar habe ich mir überlegt, damit das für euch spannend ist, werde ich noch ein paar andere Leute mit ins Boot holen. Und ich habe mir dann überlegt, so, wer ist denn ganz cool und mit wem kann ich mich gut unterhalten? Und das habe ich mir ganz spontan überlegt, dass Dani und Millie jetzt dauerhaft hier im Podcast dabei sein sind. Deshalb begrüße ich jetzt meine neuen Co-Hosts, die jetzt für immer dabei sind. Daniel und Millie, willkommen!
Yay! Oh, super geil!
Ja. Vielen herzlichen Dank, dass wir dabei sein können.
Das freut uns mega. Das ist richtig cool.
Ja, mich freut das auch, weil das ist einfach schöner, wenn man sich mit Leuten unterhalten kann. Wenn man deine Erfahrungen teilen kann mit anderen Leuten und so, ja, so können wir uns hier super darüber unterhalten und ich glaube, wir haben noch richtig viele spannende Sachen für euch, dass wir erstmal uns eure Reise im Detail angucken werden und dann haben wir uns viele Themen ausgesucht und haben uns auch viel an dem Konzept gearbeitet, an dem Podcast, dass das Ganze ein bisschen professioneller werden wird und ja, das wird auf jeden Fall großartig werden. Oder was denkt ihr?
Ja, ich bin schon mega gespannt, ich weiß aber auch, dass da richtig coole Sachen bei rumkommen und ja, wie du schon gesagt hast, wir haben super viele Ideen, viele Themen, die wir auch diskutieren wollen, ansprechen wollen und ich freue mich einfach nur, richtig cool.
Ja, ich freue mich auch total, das ist richtig klasse, wir haben auch schon gemerkt, wir sind super auf einer Wellenlänge, das harmonisiert ja einfach, wir können uns bestens ergänzen und austauschen, das wird richtig klasse.
Ja, ich denke auch, das ganze Projekt, das wird davon, dass ihr jetzt auch dabei seid, einen großen Schritt nach vorne machen. Und ich kann das ja auch schon mal so ein bisschen erzählen, wie das demnächst so ein bisschen ablaufen wird mit dem Podcast, also ab der nächsten Folge. Wir werden wahrscheinlich am Anfang so einen kleinen Rückblick immer machen, dass wir uns anschauen, wo wir jetzt gerade hergefahren sind. Und das Geile ist dann halt, dass wir jetzt zwei unterschiedliche Radreiseparteien haben. Und da kommt wahrscheinlich erstmal schon viel aktueller Input und wir können noch ein bisschen auch unsere Nöte uns erzählen, was gerade bei uns anliegt und anschließend haben wir dann noch das Thema des Tages, wo wir uns natürlich erstmal die Reise angucken, jetzt von Meli und Dani, wo ihr jetzt hergefahren seid, dass ihr auch so ähnlich wie das auch gemacht habt, ein bisschen ins Detail gehen und anschauen, was ihr gerade noch coole Sachen erlebt habt. Ja, und anschließend haben wir noch eine große Liste schon angelegt an Themen, in die wir demnächst eingehen wollen. An Allgemeines zum Radreisen, an Unterkünfte finden, an Technikthemen und tausend Sachen, die uns schon eingefallen sind. Also da wird es auf jeden Fall noch viel Input für euch geben. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich nur euch gefragt, weil wir haben ja schon durch den Radreisestammtisch haben wir ein bisschen Kontakt gehabt und da war mir ganz klar, wenn ich irgendwen frage, dann seid ihr das und ihr habt sofort Ja gesagt. Deshalb.
Das ist so süß.
Ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Das wird großartig
werden. Das ist richtig.
Und ja,
das ist richtig cool, weil wir wollten nämlich auch was Ähnliches starten und haben gesagt, ja, wer kommt denn in Frage? Ja, nur der Chris. Wir haben uns angeguckt und gesagt, ja, also wenn, dann nur der Chris. Ganz klar.
Ja, ist doch perfekt. Ja,
absolut perfekt.
Ja, es freut mich super. Ja, und wenn ihr da draußen an den digitalen Weltempfängern, wenn ihr euch unter Feedback geben wollt, ihr uns, was ist denn heute los? Ich fange nochmal an.
Kein Problem.
Sorry, irgendwie ist ein bisschen der Wurm drin heute bei mir. Ja, und wenn ihr an den digitalen Weltempfängern uns ein bisschen Feedback geben wollt, was ihr davon haltet, dass sie jetzt dabei sind, dann könnt ihr endlich mal wieder eine E-Mail schreiben an podcast@twowheeltravel. Da könnt ihr mich, Christian, direkt anschreiben oder schreibt eine E-Mail an
podcast@vagabond.com.
Genau, da könnt ihr Daniel und Meli direkt anschreiben. Alternativ schaut mal auf dem Discord vorbei, das werde ich auch in die Shownotes schreiben, da sind schon super viele Leute unterwegs, die mit uns mitdiskutieren, das ist mega spannend und ja, ansonsten lasst eine 5-Sterne-Bewertung da für den Podcast, dass ihr der Podcast auch eine weitere ja, eine weitere Sichtbarkeit hat bei anderen Leuten und ja, das wird auf jeden Fall großartig werden. Also, was soll ich sagen? Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören und danke Daniel und Mille, dass ihr da seid und wir hören uns nächste Woche oder in 2 Wochen wieder.
Ja, danke schön. Danke schon auch von unserer Seite. Wir freuen uns.
Ja, vielen Dank. Bis dahin, wir hören uns.
Mach's gut, ciao.